RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Die NATO trifft sich in der kommenden Woche zum Gipfel in Ankara. Anlass für uns heute mal auf den Gastgeber zu schauen, die Türkei. Mit der verbindet uns eine Partnerschaft, die ja nicht ganz frei von Konflikten ist. In den sozialen Medien würde man wahrscheinlich beim Beziehungsstatus schreiben, es ist schwierig. Warum eigentlich? Was verbindet uns? Was trennt uns? Und warum brauchen wir uns gegenseitig? Das wollen wir jetzt diskutieren. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, beim RBB 24 Inforadio Forum, heute in Kooperation mit der DGAP, der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Bei der sind wir hier auch zu Gast in Berlin. Mein Name ist Sascha Hingst und bei mir sind Rainer Meyer zum Felde, Brigadegeneral AD der Bundeswehr, war in etlichen Verwendungen in den Führungsstäben, sowohl in Deutschland als auch bei der NATO und seitdem in der Forschung aktiv im Institut für Sicherheitspolitik. Dr. Patrick Keller leitet das Zentrum für Sicherheit und Verteidigung bei der DGAP. Und Sophie Lilly Stoffel leitet den Bereich Außen- und Sicherheitspolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Frau Stoffel, die NATO wird ja von unseren vermeintlichen Feinden immer gern als der Westen tituliert. Gehört die Türkei damit eigentlich zum Westen?
Da fangen Sie jetzt mit einer ganz einfachen Frage an. Das ist natürlich, also zum einen ist natürlich dieser Begriff der Westen viel in Kritik, weil er einen uns und andere darstellt, das in der Realität so oft nicht existiert. Was damit im Kontext der NATO eigentlich gemeint ist, ist diese Gemeinschaft von Staaten, diese Allianz von Staaten, die zumindest auf dem Papier Werte teilen, die alle Demokratien sind und die vor allem geteilte Sicherheitsinteressen haben. Und so wie sich unter der Trump-Administration die NATO momentan entwickelt hat, steht diese Definition ein bisschen zur Debatte. Zum einen, weil dieses transatlantische Verhältnis, das der Anker unserer europäischen Sicherheit war über die Jahrzehnte, mittlerweile ja auch Beziehungsstatus schwierig im besten Fall geworden ist und dass sich jetzt diese Verantwortung verschoben hat für europäische Sicherheit auf die europäischen Länder. Und da fängt es schon an, also es ist natürlich eigentlich erstmal ein geografischer Begriff, aber die geteilten Werte sind natürlich ein wichtiger Teil davon.
Über die müssen wir unbedingt nachher auch noch reden, über die geteilten Werte.
Genau, und da geht es natürlich primär um so einen Grundsatz an Respekt von Menschenrechten, wie die Judikative und Legislative aufgestellt ist, also demokratische Prozesse. Und dann eben aber auch dieser Teil geteilte Sicherheitsinteressen. Und was diesen Sicherheitsinteressenteil angeht, haben wir mit der Türkei schon einige Überlappungen, also allein aufgrund der Geografie. Wenn es um die Werte geht, dann sieht es aber schwieriger aus. Also gerade in den letzten Jahren hat die Türkei einen starken autokratischen Rutsch gemacht.
Reden wir gleich drüber, aber ja. Ich wollte mal noch bei dem Gedanken Westen bleiben, weil für uns ist klar, was der Westen ist. Wir verbinden das mit so Worten wie Freiheit, Demokratie, aber auch mit unserer Art Wirtschaft zu führen, Herr Keller. Die Türkei hat lange, glaube ich, danach gestrebt, da sozusagen von uns als eines der ihren akzeptiert zu werden. Das hat sich aber vielleicht, glaube ich, verändert. Die Türkei ist selbstbewusster geworden. Die Türkei wirkt anders, als sie das vielleicht vor 20 Jahren getan hat. Aus dem Selbstverständnis der Türkei, glauben Sie, die wollen noch zum Westen, so wie wir ihn definieren, gehören?
Also ich glaube, zunächst mal müssen wir sagen, dass zumindest aus meiner Perspektive Westen nicht nur eine Fremdzuschreibung der Allianz ist, sondern auch etwas, was wir selber für uns in Anspruch nehmen, als der Westen wahrgenommen zu werden. Nicht nur als geografische Richtung oder Region, sondern, wie Frau Stoffel ja schon gesagt hat, fußend auf den Werten der Aufklärung und den politischen Prinzipien, die daraus entstanden sind. Gerade an der NATO als sozusagen der Organisation des transatlantischen Westens kann man, glaube ich, gut sehen, dass das immer auch ein Gutteil Ideal war und nicht nur Zustandsbeschreibung. Die NATO hatte immer auch Mitgliedstaaten, die jetzt keinen demokratischen Lackmustest bestanden haben, wenn man da an Spanien oder auch Griechenland in verschiedenen Phasen der Allianzgeschichte denkt. Es ist also sozusagen nichts Neues, dass wir damit ringen. Aus der Perspektive der Türkei, denke ich, wird diese Frage, gehören wir zum Westen oder nicht, eher diskutiert mit Blick auf die Europäische Union und die Frage eines Beitritts in diese Art des europäischen Clubs. Dass die Türkei sich als Teil der NATO versteht, ist innerhalb der Türkei eigentlich unumstritten und selbstverständlich. Man ist froh, Teil dieses Bündnisses zu sein, weil man es eher mit den Sicherheitsinteressen des Landes assoziiert. Die Sicherheitslage der Türkei, darüber werden wir sicher noch sprechen, ist ja schwierig angesichts ihres geografischen Umfelds. Daher für die Türkei eigentlich gut, in einem solchen Beistandsbündnis zu sein, ist, glaube ich, aus meiner Sicht für die Türkei eine Differenzierung zwischen dem Werteclub, auch dem Wirtschaftsclub, dem Kulturclub EU auf der einen Seite und dem Sicherheitsclub NATO auf der anderen.
Innerhalb der NATO, Herr Meyer, zum Felde war es ja, ist es ja auch eine Frage, fühlen sich die Türken genauso zugehörig und umgekehrt werden sie genauso respektiert? Ich frage deswegen, weil im Alltag, gerade bei uns in Deutschland, ja manchmal so ein Respektsthema durchkommt, wo man fragt, sind wir genug integriert, werden wir genug anerkannt? Ist das innerhalb der NATO voll integriert?
Also ich kann das natürlich nur aus meiner persönlichen Erfahrung in der NATO über die mittlerweile Jahrzehnte beantworten und nicht aus der innenpolitischen Erfahrung in Deutschland als deutscher Staatsbürger. Und da kann ich nur sagen, wir haben sehr verschiedene NATO-Zustände erlebt im Kalten Krieg. War die Sache völlig klar, da war die Türkei die rechte Flanke und Nordnorwegen war die linke Flanke und dafür hatten wir die Ace Mobile Force, hieß das damals, also die Feuerwehr, die eventuell auch dahin geschickt worden wäre, mit auch einer deutschen Beteiligung. Aber der wichtigste und Frontstaat in der NATO waren wir. Wir in Zentralmitteleuropa, die Deutschen und die in Deutschland bereits im Frieden aufmarschierten alliierten Verbündeten. Aber trotzdem war damals schon die NATO sehr auf die Türkei angewiesen als die rechte Flanke. Und zwar genau in der Geografie im weichen Leib der Sowjetunion und des Warschauer Paktes, nämlich im Süden. Also schon eine gewichtige politische Situation. Außerdem war die Türkei Gründungsmitglied der NATO und länger drin als wir. Und es war überhaupt keine Frage, Türkei ist ein Bollwerk im Westen verankert in der NATO. Soweit Kalter Krieg. In der Ära nach 1990 des Krisenmanagements war die Türkei wichtig im Zusammenhang mit Bosnien-Herzegowina. Türkei war natürlich der größte Unterstützer und auch Betreiber, dass wir diesen Bürgerkrieg dort auf friedliche Weise zu einem Ende bringen. Und hatte regen Anteil daran, dass wir Deutschen uns damals auch rausbewegt haben aus der territorialen Verteidigung in Deutschland und das erste Mal außerhalb Deutschlands mit Kampftruppe im Einsatz waren. Und jetzt sind wir wieder in der Phase seit 2014, dass sich alles umdreht. Und wir wieder zurückgehen in der NATO zur Bündnisverteidigung und auch da spielt die Türkei eine ganz wesentliche Rolle. Sie ist der maßgebliche NATO-Mitgliedstaat mit besonderen Interessen im Schwarzmeerraum und auch wieder durch Geografie mit Blick auf heute Russland für die NATO da unverzichtbar und wichtig und der Custodian, also der Wächter auch des freien Zugangs zum Schwarzen Meer rein und raus. Vertrag von Montreux, Dardanellen etc. Wir haben also jede Menge Gründe in der NATO immer gehabt, die Türkei ganz selbstverständlich als einen verlässlichen Bündnispartner erstens zu sehen, zu perzipieren und auch zu behandeln. Und alle die türkischen Kollegen und Kameraden, die ich so erlebt habe, von Botschafter bis in die militärischen Ebenen hinein, haben in der NATO da auch nie einen Zweifel gelassen. Aber ich weiß auch, dass noch mein letzter Satz aus Teilnahmen an Konferenzen regelmäßig mit der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ankara und in Istanbul, dass es da zwei verschiedene türkische Communities gibt, nämlich die NATO-Westorientierten, die ich in Brüssel erlebt habe, und dann die anderen in der Türkei. Und so kam es eben auch zu sehr unschönen Szenen, so in meinem letzten Turn, so bis 2017, wo wir in Brüssel türkische Offiziere hatten, die praktisch de facto mit einem Rundbrief um Schutz und Asyl sich bewarben, weil sie sich heimisch zu Hause bei diesen inneren Wirren von Erdogan verfolgt sahen und ihre Familien. Also es kommt immer darauf an, mit wem man da redet.
Wir reden, wie gesagt, über die inneren Wirren, über die ganzen Menschenrechtsfragen, müssen wir unbedingt noch reden. Aber ich würde an der Stelle, weil Sie die Brücke jetzt schon oder die Rampe schon so wunderbar gebaut haben, gerne mal darüber reden, warum ist denn die Türkei überhaupt wichtig für die NATO? Man könnte ja sagen, NATO sind ganz viele Mitglieder, Türkei ist nur eins von vielen. Warum wird so oft auf die Türkei geschaut? Da gibt es ja sicherlich verschiedene Gründe. Sie haben schon die ersten genannt, ne? Dieses Tor zum Schwarzen Meer. Früher zu Sowjetzeiten, ganz klar, da wollte man verhindern, dass die Sowjetunion da unten ausbricht, eben die NATO-Flanke bedroht, dass die sowjetische Flotte ins Mittelmeer kommt. Nun ist an der Stelle Russland wahrscheinlich nicht mehr so stark, dass man sich die Sorge so sehr machen muss. Warum ist heute die Türkei militärisch denn noch wichtig?
Naja, es ist nach wie vor die geostrategische Lage. zwischen Europa und Asien, so die Brücke, die natürliche, da kann die Türkei nichts für, aber die stellt sie nun mal geografisch dar. Das kombiniert sich dann mit den türkischen Ambitionen, gerade unter Erdogan zu einer Regionalmacht werden zu wollen. Und da ist er auch weit vorangekommen, gerade jetzt zuletzt in Syrien. Er scharte also auch einen Kreis von NATO-Partnerstaaten, also nicht NATO-Mitgliedstaaten und Verbündete, sondern NATO-Partnerstaaten aus dem Mittelmeerdialog um sich herum, mit denen er sehr erfolgreich, glaube ich, zugunsten der Türkei seine Ambitionen auch weiter umtreibt. Und das ist für alles, was wir in diesen 30 Jahren des Krisenmanagements als Probleme mit dem Süden gesehen haben, natürlich von hoher Relevanz. Und dazu kommt eben jetzt wieder die Rückkehr der Landes- und Bündnisverteidigung mit Blick auf Russland. Und da spielt dann wieder die alte Lage im Schwarzen Meer eine große Rolle. Das ist mir sehr klar geworden, als wir die Verhandlungen hatten von 2014 bis 2017 über die Vornepräsenz im Baltikum und dann eben auch die Anrainerstaaten im Schwarzen Meer kamen und bestanden auf Gleichbehandlung. Und die Türkei aber sagte, Moment mal, schön vorsichtig, Rumänien, Bulgarien, wir haben da ganz spezifische Vorstellungen. Und das haben sie sich auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen in dieser Rolle. Und das Zweite ist halt das Potenzial der Türkei als Militärmacht. Traditionell schon immer, aber sie stellen umfangmäßig die, nicht unbedingt die modernste, aber doch die größte Armee nach den Amerikanern in Europa, also Gewehrträger und Personal.
Und sie modernisieren sehr
doll. Und sie modernisieren sehr intensiv. Ja. Und sie sind, das will ich dazu sagen, auch jetzt in der Rüstungspolitik sehr ernst zu nehmen, sehr führend, speziell im Drohnenbereich und nicht nur da. Und wir Deutschen und auch andere sind gut beraten, sowohl auf die Ukraine zu gucken, die da jetzt große Innovationsfortschritte macht, aber eben auch die türkische Industrie uns genau anzugucken.
Beide Punkte, finde ich, sind zentral. Die geostrategische Lage und die militärische Kompetenz und Kapazität der Türkei. Aber wenn wir noch mal einen halben Schritt zurücktreten, jetzt gerade mit Blick auf diesen anstehenden Gipfel, können wir ja sagen, die NATO ist in einer sehr prekären Lage gegenwärtig, weil die russische Bedrohung so manifest ist wie seit Jahrzehnten nicht. Nicht nur das, was wir in der Ukraine jeden Tag erleben, sondern auch das Umstellen auf Kriegswirtschaft, die Aufrüstung Russlands, die Bedrohung entlang der gesamten NATO-Ostflanke. Und wir denken oft bei NATO-Ostflanke erstmal ans Baltikum, vielleicht noch Polen und so. Aber die Ostflanke geht eben bis ganz runter, durchs Schwarze Meer auch bis zur Türkei. Das heißt, das ist einer der Gründe, warum die NATO so unter Druck ist. Und gleichzeitig diskutieren wir ja das mangelnde Vertrauen in die Verlässlichkeit der amerikanischen Beistandsgarantie angesichts der Aussagen des amerikanischen Präsidenten. Aber auch ohne über Trump zu sprechen, sehen wir langfristig ja den Willen und die Notwendigkeit auch seitens der USA, geringere Präsenz in Europa zu zeigen, die Verteidigung Europas stärker in europäische Hände zu legen. Und da arbeiten wir ja gegenwärtig gewaltig dran. Die Themen sind ja bekannt, ne? Zeitenwende, Sondervermögen, Aufrüstung der Bundeswehr und so weiter. Und das passiert in ganz Europa. Aber die Debatte, wie wir das organisieren, wie wir tatsächlich die militärischen Fähigkeiten zusammenkriegen, um Russland glaubwürdig abzuschrecken, und zwar schnell, nicht in 20 Jahren, sondern jetzt, diese Debatte vernachlässigt bislang weitgehend die Einbindung der Türkei. Und das, obwohl, wie Herr Mayer zum Felde gesagt hat, das eine der größten Streitkräfte des Bündnisses ist, Nummer zwei nach den USA. Und obwohl es dort eine so kompetente Rüstungsindustrie gibt, die, wenn sie denn dafür eingesetzt wird, auch die Ausrüstung Europas unterstützen kann.
Wenn ich da noch einen Satz eben ergänzen darf, also wie wichtig die Türkei für die NATO ist relativ deutlich geworden, als wir in den 2010er Jahren plötzlich den Eindruck hatten, dass unter Erdogan die Türkei anfängt, auf beiden Schultern zu arbeiten, also sowohl im Bündnis, aber auch mit den Russen. Stichwort S-400, Flugabwehrraketensystem etc.
Also da hat die Türkei damals russische Flugabwehrsysteme gekauft, was im Rest der NATO nicht auf Begeisterung stieß, nur mal so als
Hinweis für diejenigen. Genau so nicht. Und da waren schon ziemliche Sorgen plötzlich und Nervosität in der Allianz, dass uns die Türkei eventuell von der Fahne gehen könnte. Und das galt es zu verhindern. Und da wir Deutschen wirklich uns alle Mühe gegeben haben, die Allianz zusammenzuhalten, weil nichts wichtiger ist, als Unity and Resolve aufrechtzuerhalten seit 2014, gilt das natürlich auch für die Türkei und unser Bemühen um die Türkei. Und dafür muss man, um es mal ganz einfach zu sagen, für dieses hehre Ziel schon die ein oder andere Kröte auf anderen Politikfeldern schlucken.
Da würde ich gleich, glaube ich, widersprechen. Aber ich glaube, ein Punkt, den ich noch hervorheben wollen würde, was die Relevanz der Türkei angeht, ist, dass man eben auch sehr viel aus dem türkischen Aufrüstung aus den letzten Jahren lernen kann. Also die Türkei hat es nicht nur geschafft, die meisten der Fähigkeiten, die sie laut NATO-Plan brauchen, zu erreichen oder sogar alle, sondern in ihrer Rüstungsindustrie auch eine relativ hohe Autonomie herzustellen. Und das ist ja was, worüber wir in Europa sehr, sehr viel reden, dass wir viel unabhängiger werden müssen, dass wir viel mehr darauf schauen müssen, dass unsere Lieferketten auch so strukturiert sind, dass wir im Ernstfall mehr oder weniger selbst für unsere eigene Sicherheit und unsere Rüstungsindustrie sorgen können. Und da ist die Türkei eben sehr, sehr, sehr viel weiter als die anderen europäischen Partner in der NATO. Und was damals eine große Sorge war, was die Beziehungen der Türkei mit Russland angeht, ist heute vielleicht fast sogar eine Stärke der Türkei, ne? Dass man sagt, das ist das NATO-Partnerland, das in der Lage ist, diplomatische Kanäle offen zu halten und eine gewisse Vermittlerrolle zwischen Ukraine und Russland überhaupt einzunehmen und da natürlich diese Brückenrolle einnimmt, die eben aufgrund der geostrategischen Lage auch gegeben ist.
Die man der Türkei jetzt auch ein Stück weit, habe ich das Gefühl, zugewiesen hat in der Allianz, ne? Dass man gesagt hat, also es gibt ein paar, die spielen die besonders harte Karte gegenüber Russland, also Stichwort die Engländer beispielsweise, und dann gibt es welche, die versuchen eher sozusagen die Vermittlerrolle, die hat man ja ganz offensichtlich an Erdogan mitgegeben.
Ja, ich weiß nicht, ob zugewiesen der richtige Punkt ist, weil ich glaube, was Patrick Keller am Anfang gemeint hatte, dieser eigene Anspruch, Regionalmacht zu werden, das ist schon ein großer Wandel in dem Selbstverständnis der Türkei in den letzten Jahren. Also die Türkei sieht sich eben nicht mehr in der primären Vermittler- und Brückenrolle, sondern hat wirklich einen eigenen unabhängigen Machtanspruch. Und das ist, glaube ich, auch womit die größte Distanz zu den Interessen europäischer Partner in der NATO besteht, dass wir kollektive Sicherheit verstehen, auch gerade jetzt nach der Erfahrung mit dem ja, deutlichen Schlechterwerden des transatlantischen Bündnisses und der Partnerschaft mit den USA, dass wir gemeinsam Sicherheit organisieren. Und die Türkei hat eben da schon nochmal andere Interessen, als dass sie ihre eigene Sicherheit primär gewährleisten möchte. Also so wie wir jetzt zwischen, sage ich mal, Deutschland, Frankreich, Polen, selbst die Großbritannien, die ja gar nicht mehr EU-Mitglied sehen, unsere Sicherheit als gemeinsame Aufgabe verstehen, so sieht die Türkei das nicht ganz. Und deswegen würde ich, glaube ich, auch widersprechen, so ein bisschen, was dieses Kröte-Schlucken angeht, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir die Verhandlungsposition der Türkei nicht noch mehr stärken, als sie es sowieso tut. Und ich glaube, man muss da manchmal auch ein bisschen aufpassen, dass man auf dieses Narrativ der Wichtigkeit und der ja, eigenen fast schon Grandiosität der Türkei nicht zu sehr, ja, ich will jetzt nicht hereinfallen sagen, weil das ist dann geht fast schon zu weit, aber dass man da sehr, sehr kritisch mit umgeht und dass man sich auch überlegt, klar, so von wegen, was müssen wir der Türkei bieten, damit sie alle diese Vorzüge, die wir jetzt ausführlich analysiert haben, in die NATO einbringt, aber auch umgekehrt fragen, was muss die Türkei bieten, damit sie überhaupt ein sinnvoller NATO-Partner ist, und zwar über die militärischen Fähigkeiten hinaus, weil am Ende vom Tag, und da kommen wir jetzt wieder zu meinem Punkt ganz am Anfang, zurück, was ist überhaupt der Westen, was ist überhaupt die NATO? Am Ende ist die NATO eben nicht nur ein Bündnis von Staaten mit ähnlichen Sicherheitsinteressen, sondern ein Bündnis von Staaten, die gewisse Grundwerte teilen. Und dazu gehört Demokratie, dazu gehört Menschenrechte. Und natürlich nimmt das jetzt einen untergeordneten Platz ein, wo die Bedrohung durch Russland so akut ist. Aber deswegen darf man nicht aufhören zu vergessen, dass das am Ende vom Tag die Grundlage ist, das Vertrauen ist, auf dem diese Allianz überhaupt funktioniert. Und wenn die Türkei da nicht liefern kann, dann muss man sich auch fragen, zu welchem Grad wollen wir die Türkei überhaupt so eng an uns binden und uns da im Zweifel auch abhängig machen.
Ja, jetzt liegt ganz viel auf dem Tisch, worüber wir diskutieren können. Ich will zwei kleine Sachen sagen, bevor wir über die Problematik der innenpolitischen Verfasstheit der Türkei vielleicht ausführlicher reden. Das eine ist, dass sich die Türkei nicht nur auf Russland als Gegner fokussiert, um es mal so zu sagen. Das ist für uns auch in anderer Hinsicht ein Vorteil innerhalb der Allianz, denn die Sorge um den Süden, diesen 360-Grad-Blick, auch auf die Südflanke zu schauen, auch auf Terrorismus, Migration, staatliche Fragilität zu schauen, was der Türkei so wichtig ist angesichts ihrer Nachbarschaft, wird ja im Bündnis anderswo auch sehr stark geteilt. In Spanien, in Italien, in Frankreich, in Griechenland.
Portugal.
Genau, man kann die ganze Geografie lang gehen. Und das ist, glaube ich, wichtig für den Zusammenhalt in der NATO, der hier ja schon zu Recht beschworen worden ist, dass wir diesen breiten Blick haben und nicht nur all Russia all the time haben, obwohl natürlich aus meiner Sicht zu Recht der Fokus deutlich auf der russischen Bedrohung liegen muss, aber das soll das andere dann nicht schmälern und vernachlässigen. Und der zweite kurze Punkt, den ich noch sagen wollte, mit Blick auf Erdogan als Vermittler, Verhandler, Brückenbauer auch zwischen dem Westen und Putin. Ich bin nicht davon überzeugt, dass das im Moment tatsächlich trägt und von praktischer Relevanz ist. Denn das Einzige, was im Moment wirklich und noch nicht mal das richtig verhandelt wird, ist ja die Zukunft der Ukraine. Und da verhandelt in erster Linie, wenn es denn mal zu richtigen Verhandlungen käme, die Ukraine für sich selbst. Und in zweiter Linie sind dann die Staaten gefragt, die Sicherheitsgarantien für die Ukraine aussprechen können. Und das sind die großen Staaten Westeuropas im Moment in erster Linie, nicht so sehr die Türkei, die sich da nicht positionieren wird. Und deswegen glaube ich, dass in dieser unmittelbaren Frage der Verhandlungen zwischen Russland und der NATO die Türkei relativ wenig beitragen kann.
Also ich will vielleicht nochmal sagen, wir sind da gar nicht so weit auseinander. Natürlich ist klar, die NATO ist vor allen Dingen mal eine wertebasierte Verteidigungsgemeinschaft. Und die sind wichtig, das muss auch jeder verstehen. Und das gilt beileibe nicht nur für den türkischen, sondern auch den amerikanischen Präsidenten. Und wenn wir hier bei der heutigen Veranstaltung nun gerade die Türkei so rauspicken und da das Fragezeichen machen in dieser Hinsicht, dann kann ich nur sagen, ich kenne eine ganze Menge schwierige Verbündete. Und ich weiß auch, dass wir von 2014 bis 2017 auch als ein ganz besonders schwieriger Verbündeter angesehen wurden von den anderen, weil wir nämlich Dinge zusammen konzipiert haben mit den anderen, die wir aber aus Berlin erkennbar nicht gewillt waren zu implementieren. Und das hat zu einer ganz veritablen transatlantischen Krise geführt.
Zwischen also, dass wir zugesagt haben, mehr zu tun für die kollektive Verteidigung, wenn es dann nicht getan
hat. Nicht? Und wir, gerade beim 2%-Ziel zum Beispiel, den Konsens in Brüssel fleißig mit konzipiert haben, ohne ihn aber dann, so wie sich das alle vorgestellt hatten, speziell auch die Amerikaner, die Polen, die Balten, nicht wirklich umzusetzen. Da hat sich die Türkei nichts vorzuwerfen gehabt, wohl aber wir. Also nur mal, um das ein bisschen zu relativieren. Und ich muss sagen, meine eigene Erfahrung von 2013 und dann vor allen Dingen ab März 2014, als wir anfingen, die neue NATO wieder anzupassen in Richtung NATO Adaptation, Ausrichtung, Abschreckung wiederherzustellen, Verteidigungsfähigkeit wiederherzustellen, gegenüber Putins Aggression gegen die Ukraine und dann den ganzen Befürchtungen der Osteuropäer, unserer Verbündeten, hat sich die Türkei insgesamt, was konstruktives Mitwirken an all diesen Dingen angeht, tadellos verhalten. Also Steigerung der NATO Response Force um das Dreifache, Readiness Action Plan 2014, 2%-Ziel, nicht, da war nichts, wo ich sagen könnte, dass das mit Blick auf die Türkei besonders mühsam gewesen wäre, zu konsentieren. Das war aber mit Blick auf andere NATO-Nationen, speziell so Südflanke, Südwesten, auch ein bisschen im Westen Europas, deutlich schwieriger.
Gut, aber das ist wahrscheinlich der Punkt, wo Frau Stoffel sagen wird, ja, das ist das eine, aber die Werte kann man deswegen vermutlich nicht zur Seite legen.
Ne? Gut, das meine ich, aber das ist, wo ich sagen muss, um dieses, und da bin ich praktisch Realpolitiker, mir geht es dann mehr darum, dass wir das Nötige hinkriegen und das ist, den Konsens zu wahren und diese wichtigen, schwierigen Schritte gemeinsam erstens zu beschließen, was 2014 und 2016 passiert ist und dann auch zügig zu implementieren, was übrigens auch die Grünen wollen. Da muss ich den Ton und die Tonalität in den anderen Problemfeldern, die wir mit der Türkei haben, halt mal ein bisschen runterdrehen, statt es noch auf besondere Lautstärke zu stellen.
Ja, was ich da jetzt natürlich entgegnen würde, ist, dass die innenpolitische oder die wertebasierte Kritik sich auch außen- und machtpolitisch auswirkt. Na, also über die Frage hinaus teilen wir eigentlich noch die gleichen Werte und macht das grundsätzlich Sinn. Also die Türkei ist gerade auf einem Weg, deutlich autokratischer zu werden und ist aber völlig offen, ob die Erdogan-Regierung überhaupt in der Lage ist, eine absolute Autokratie stabil zu halten. Na, also die Türkei ist nicht Saudi-Arabien, die Türkei ist nicht Russland, die hat keine natürlichen Ressourcen, die so ein Regime in so einer absoluten Fassung natürlich aufrechterhalten würde. Die Türkei ist von wirtschaftlichen Exporten, Importen, Investitionen, Cashflows abhängig. Das heißt, das ist auch gar nicht klar, ob wenn dieser Weg jetzt so weitergeht, die Türkei diesen Zweck, den wir auf militärischer Seite sehen, überhaupt erfüllen kann. Und darüber hinaus würde ich auch sagen, dass man sich natürlich auch fragen muss, vertrauen wir der Türkei unter den Umständen? Und ich glaube, das ist, wo ich sagen würde, dass sich Türkei wie auch USA momentan von eigentlich allen anderen NATO-Partnern substanziell unterscheiden. Und das sieht man weniger in der Sache und mehr in der Kommunikation und in der Art, wie Diplomatie gemacht wird.
Nächste Woche gibt es den NATO-Gipfel in der Türkei und wir haben uns das Thema gesetzt, die Türkei in der NATO, der schwierige Partner. Gerade eben haben wir schon ein bisschen beschrieben, was daran schwierig ist. Das wollen wir jetzt mal vertiefen. Mit Rainer Meyer zum Felde, Brigadegeneral AD der Bundeswehr, in der NATO erfahren und jetzt in der sicherheitspolitischen Forschung. Dr. Patrick Keller leitet das Zentrum für Sicherheit und Verteidigung bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, bei der wir ja heute auch zu Gast sind. Und Sophie Lilly Stoffel ist die Leiterin des Bereichs Außen- und Sicherheitspolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Eben wurde schon ziemlich klar, wo die Konfliktlinie ist. Auf der einen Seite NATO, eine Wertegemeinschaft, die sich Freiheit ins Buch geschrieben hat. Auf der anderen Seite eine Türkei, die wir zwar für unsere Verteidigung, die kollektive Verteidigung brauchen, die aber diese Werte vielleicht nicht immer in dem Maße teilt oder umsetzt, wie wir uns das vorstellen. Herr Keller, muss eine Außenpolitik, so wie wir das vor ein paar Jahren immer noch gesagt haben, vor allem Werte geleitet sein? Oder müssen wir dann an der Stelle die Werte zur Seite legen?
Ja, ich glaube, es ist ein typisch deutscher Wunsch nach Klarheit. Es muss entweder weiß oder schwarz sein, eins oder null. In Wahrheit ist es in dieser Frage, glaube ich, ein ständiges Spannungsverhältnis, das miteinander austariert werden muss. So wie wir hier heute Abend miteinander diskutieren, so muss das auch in der NATO zwischen den Staats- und Regierungschefs und in den Mitgliedstaaten ständig neu verhandelt werden. Ich habe ja schon ganz am Anfang gesagt, dass das die Geschichte der NATO begleitet, dass es Mitgliedstaaten gibt, die keine lupenreinen Demokratien waren zum Zeitpunkt ihrer Mitgliedschaft, nicht mal zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme. Wir erleben im Moment grundsätzlich dieses Phänomen des Democratic Backsliding, das also eigentlich stabil geglaubte Demokratien in illiberale Tendenzen verfallen.
Ja, aber ich will Sie mal provozieren. Wo ist denn die rote Linie? Wir sehen zum Beispiel, dass die Türkei momentan ein sehr schlechtes Verhältnis mit Israel hat. Wenn jetzt die Türkei ihre Rhetorik gegenüber Israel verschärfen würde in eine Richtung, in der Sie sagen mal Positionen der Palästinenser übernimmt, die dahin gehen, dass man Israel gewissermaßen ins Meer drängt. Wo ist die rote Linie? Wo würden wir sagen, da machen wir da nicht mehr mit?
Meine entscheidende Gegenfrage wäre, was bedeutet denn rote Linie? Bedeutet das, dass wir eine diplomatische Depesche senden, dass wir uns im Nordatlantikrat, dem Gremium der NATO, darüber aussprechen, dass Mitgliedstaaten einander ermahnen?
Ja, Sie sind okay. Der Außenpolitiker, sagen Sie es mir, was würden Sie tun?
Und das will ich damit sagen. Wenn Sie als Außenpolitiker oder Politikwissenschaftler neutral draufschauen, dann sagen Sie, die NATO hat gar keinen Mechanismus, ein Mitglied auszuschließen. Es ist so. Es ist vollkommen egal, in welche Richtung sich ein Mitgliedstaat entwickelt. Er bleibt Teil der NATO. Es sei denn, dieser Staat entscheidet für sich, von sich aus, er möchte nicht mehr Teil der NATO sein und tritt aus. Das heißt, die Sanktionsmechanismen sind da relativ begrenzt. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, funktioniert diese NATO? Erfüllt sie unsere Interessen? Ist die NATO eine Organisation, der wir gerne angehören möchten, weil wir dadurch sicherer leben können, hier in Deutschland, in Europa? Und diese Frage wird ganz überwiegend und wie ich finde völlig zu Recht mit Ja beantwortet, selbst in den Fällen, wo einzelne Mitgliedstaaten autoritäre innenpolitische Entwicklungen durchmachen. Das heißt aber nicht, dass wir das nicht kritisieren sollen und dass wir nicht doch dieses Ziel haben, in der NATO nicht nur ein realpolitisches, interessegeleitetes Verteidigungsbündnis zu sein, sondern auch ein politisches Bündnis, das auf Werten fußt. Meiner Meinung nach ist es besser, einen Staat, der schlingert oder abdriftet, in der NATO zu behalten und auf diese Weise auch auf ihn einwirken zu können. Es ist besser, einen solchen Staat im Bündnis drinne zu haben, anstatt ihn zu isolieren und zu sagen, schaut mal, bis ihr wieder vernünftig seid, dann dürft ihr wieder mitmachen. Das wäre ein sehr einsames und letztlich nicht funktionstüchtiges Bündnis.
Ja, ich glaube auch, dass die Türkei aus der NATO ausschließen momentan nirgendwo ernsthaft diskutiert wird. Also ganz anders als wie das mit der Frage der USA ist, wo unklar ist, ob die weiterhin Teil des Bündnisses bleiben wollen, steht das, glaube ich.
Ausschließen will die auch keiner.
Ausschließen will die auch keiner. Aber ich glaube, genau deswegen kommt es dann am Ende darauf an. Wir haben keine harten Sanktionsmechanismen. Es steht überhaupt nicht zur Debatte, dass wir die Türkei auf irgendeinem Level auf jeden Fall brauchen. Das heißt, am Ende ist es eine Verhandlung. Und bei der Verhandlung kommt es eben immer nicht nur darauf an, wie man in der Sache agiert, sondern auch, wie man miteinander spricht, welche Haltung man einnimmt, wie man im Zweifel auch sich inszeniert. Und da ist die Türkei gerade wahnsinnig gut darin. Und sie spielt natürlich auch mehr oder weniger mit der Angst der Europäer, am Ende alleine dazustehen. Und deswegen ist es ja momentan der Fall, dass Europa und europäische Staaten die Türkei deutlich weniger kritisieren, als wir das in der Vergangenheit vielleicht auch getan haben. Weil die Türkei eben auch sehr gut darin ist, im Zweifel scharf dagegen zu schießen.
Aber funktioniert das nicht in beide Richtungen, Herr Meizenfelde? Also die Türkei will ja auch was von uns. Beispielsweise momentan sind deutsche Luftabwehrtruppen dort unten stationiert. Die Türkei braucht momentan Europa für ihre eigene Luftabwehr. Die Türkei importiert Waffen. Die Amerikaner beispielsweise liefern momentan keine Kampfflugzeuge, weil sie mit der Türkei nicht einverstanden sind. Also wir haben ja Druckmittel, so ist es ja nicht.
Also in der Tat ist ja so, das funktioniert in beide Richtungen. Deswegen sagte ich ja eingangs, es gibt die Türken, die ich in Brüssel erlebt habe, in der NATO. Und dann gibt es die Türken, die ich in Ankara in Diskussionen erlebt habe aus der türkischen Regierung. Und das waren schon Unterschiede. So. Das hängt aber auch mit den Spielregeln zusammen, die die NATO hat. Die erste Spielregel ist, es gibt ein übergeordnetes gemeinsames Interesse, die NATO funktionsfähig zu halten in ihrer Kernaufgabe. Und die Kernaufgabe ist, durch erfolgreiche Abschreckung und Verteidigungsfähigkeit Europa sicher, Nordatlantik sicher, also den transatlantischen Raum von USA bis Ostgrenze Europa der Verbündeten, sicher und in Frieden und Freiheit zu halten. Und das schließt auch Rechtsstaatlichkeit und auch auf dieser Basis dann den Wohlstand, den wir erarbeitet haben, ein. Und um das leisten zu können als Bündnis, müssen die Nationen halt in der Beachtung der Spielregeln bedenken, dass sie bilaterale Streitigkeiten mit dem Nachbarn, also beispielsweise Türkei, Griechenland oder die Zypernfrage, nicht ins Bündnis tragen. Oder wir bilaterale Probleme, die wir möglicherweise mit Erdogans Politik gegenüber Hamas, Hisbollah, den Muslimbrüdern und so einerseits und den Israelis, denen wir nun sehr stark verbunden sind, so ziemlich als einzige mittlerweile in Europa, abgesehen von Luxemburg, dass wir damit klarkommen. So, das ist aber nichts, was wir in die NATO tragen können. Und das halten wir da schön draußen vor. Das ist dann Sache der auswärtigen Politik von Berlin aus. Die NATO hat aber auch noch eine andere Aufgabe immer sehr segensreich gespielt. Wenn Verbündete untereinander sich irgendwo verhaken, dann kann hinter den Kulissen durch den NATO-Generalsekretär und den internationalen Stab sehr wohl Einfluss ausgenommen werden, dass das nicht eskaliert und die NATO Schaden nimmt. Bestes Beispiel: unterschiedliche Ansprüche auf Erdgas, Erdölressourcen im östlichen Mittelmeer und wer meint, welchen Claim da zu Lasten anderer einseitig abstecken zu können.
Sie spielen auf den Konflikt zwischen der Türkei und Griechenland vor einigen Jahren an.
Ja. Und es gab auch vorher in der Geschichte der NATO immer wieder mal eine Phase, wo es kurz davor war, dass sich die beiden gegenseitig militärisch an den Hals gehen. Ich habe selber im Jahre 2000...
Aber wie macht man denn da Druck hinter den Kulissen?
Indem der NATO-Generalsekretär in dem Falle sprechend für alle anderen Verbündeten mit den beiden Streithähnen ernste Gespräche führt. Und das wirkt dann auch.
Wie stelle ich mir das vor? Der lässt sie dann antreten wie so ein Lehrer?
Nein, der lässt die nicht antreten, sondern der führt mit denen ernste Gespräche im Private Office und sagt, was die Interessenlage der Verbündeten ist und wer da auf welchen Zuspruch rechnen kann oder auch eben nicht. Und dass sie das bitte nicht auf die Spitze treiben mögen. Ich bin da nicht dabei gewesen, aber ich kann es mir ungefähr vorstellen.
Ich meine, beim letzten Mal, Sie sprachen
den Fall an. Also konkretes Beispiel, als die Türken ein bisschen weit gingen, aus unserer deutschen Sicht, beim Runterholen eines russischen Kampfflugzeuges, und zwar ziemlich ohne Vorwarnung, sondern einfach peng abgeschossen, was wir in einer vergleichbaren Lage im Baltikum so nie gemacht hätten. Da hat der Generalsekretär auf Bitten mehrerer Botschafter dem türkischen Kollegen schon klargemacht, dass der Bündnisfall nur eintritt, wenn er kein Provozierter war. sondern es wirklich sich um einen tatsächlichen Angriff von außen handeln muss. Und,
also die Botschaft gesendet, im Zweifel steht ihr alleine da, wenn ihr das
genau so,
verursacht.
Genau so.
Ja. Auf der Aber anderen Seite sind Fall, wir auch die, Entschuldigung, es gab auch den Fall, wo die Türken und die Griechen, Sie haben es angesprochen, sich über Rohstoffe im Mittelmeer gestritten haben. Und dann hat offensichtlich das Hinterzimmergespräch nicht gereicht. Dann haben die Franzosen sogar Kriegsschiffe geschickt.
Gut, das haben sie flankierend gemacht. Aber ich bin sicher, es hätte auch die NATO, ohne dass es dieses französischen demonstrativen Zeichens bedurfte, es wieder mal hingekriegt, da bin ich ziemlich sicher. Ich habe mal die Hauptquartiere der dritten Ebene durchgucken müssen, als ich mit so einem starren Reorganisationskommissionsteam alle Hauptquartiere der NATO 2003 besichtigt habe. Und es ging darum, einzusparen in der integrierten NATO-Kommandostruktur. Und wenn man dann nach Larissa und Izmir kam, dann stellte man fest, das sind keineswegs in erster Linie NATO-Hauptquartiere mit Blick auf Abschreckung des Warschauer Pakts oder der Russen oder der Sowjetunion, sondern die waren im Kern gegeneinander gerichtet. Nicht? Das sind so Dinge, wo man dann als NATO sagt, also das kann es ja nicht sein und wir müssen da mal ein bisschen in die Richtung Einfluss nehmen. Also da leistet die NATO unter den Verbündeten viel Stabilisierung und Dampf rausnehmen, was auch eine wirklich wichtige Funktion ist. Und in die Innenpolitik können wir uns als Bündnis eben halt auch nur sehr begrenzt einmischen.
Und dennoch steht im NATO-Statut das große Wort Freiheit. Und kann ja schon die Frage stellen, kann es Freiheit ohne Rechtsstaat geben?
Ja, also meine Antwort ist da relativ klar nein. Also das ist natürlich die Frage. Also wir sehen ja auch gerade den Fall, dass jetzt im Vorfeld des NATO-Gipfels massiv die Zivilgesellschaft repressiv angegangen wird, Verhaftungen stattfinden, eben auch unter diesem Sicherheitsargument, dass ja, zumindest anzuzweifeln ist. Und da muss man sich dann schon fragen, was ist die Rolle der NATO in dieser Situation? Und ich glaube, für mich kommt es am Ende immer wieder auf diesen Zielkonflikt zurück, dass Europa, glaube ich, eine andere Vision hat, wie europäische Sicherheit langfristig aussehen soll als die Türkei. Und solange dieser Zielkonflikt relativ klein ist, steht, glaube ich, alles, was wir hier diskutiert haben. Aber je größer dieser Zielkonflikt wird und je mehr sich ein türkisches Selbstverständnis als autokratische, islamische Regionalmacht abwendet von dem, wie Europa seine Sicherheit definiert, desto schwieriger wird es werden. Und ich glaube, dass man da jetzt schon anfangen muss, zumindest in der Haltung und in der Art, wie man verhandelt, dagegen zu steuern.
Ich will Sie da auch gar nicht irgendwie von abhalten oder Sie da entmutigen, da Ihre Stimme als Heinrich-Böll-Stiftung oder wie auch immer zu erheben oder auch in der EU für Sanktionen oder was auch immer zu werben. Ich kann aber nur sagen, in der Sicherheitspolitik geht es immer um sowohl als auch, also um ein Abwägen zwischen den Werten, den Zielen, die die NATO sich aus der Charta der Vereinten Nationen selbst gesetzt hat, wo also die wertebasierte Außenpolitik, gerade wie sie Frau Baerbock betrieben hat, natürlich ein richtiger Ansatz ist im Prinzip. Aber es ist halt auch nicht der einzige Ansatz. Der andere ist, dass ich da nationale Interessen habe, einmal unsere eigenen als deutsches Mitglied in der NATO, mit dem besonderen Interesse, diesen Schutz, diesen Laden zusammenzuhalten, weil wir in ihm fest eingebettet sind und er unser wichtigstes Asset ist. Und damit muss ich dann auch auf die Interessen der anderen Verbündeten eingehen und sie berücksichtigen. Und die stoßen sich halt ziemlich häufig im Raum. Also diese Abwägung zwischen hehren Werten und Zielen und dann nüchternen Interessen und das alles zum Konsens zu bringen, ist für die Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitiker in den drei maßgeblichen Häusern in Berlin, also Kanzleramt, Auswärtiges Amt, BMVG, ein schwieriger Spagat. Und da fallen eben auch ein paar Dinge mal ab und zu ein bisschen hinten runter, aus Sicht der Thinktanks sehr bedauerlich, aber das ist halt das reale Leben. Und da muss man ein bisschen dran denken, dass das nicht immer so geht, wie wir uns das in unserer deutschen ziemlich häufig romantischen Vorstellungen von der Welt vorstellen.
Ja, ich glaube, da muss ich natürlich aber auch betonen, dass ich Ihnen in der Grundfrage ja auch überhaupt nicht widerspreche. Ne? Also europäische Sicherheit ist extrem bedroht. Russland ist eine extreme Bedrohung. Wir brauchen die NATO. Wir brauchen dringend bessere, effektivere europäische Verteidigung. Ne? Also was das Label angeht und auch was natürlich die Frage angeht, wie kompliziert das ist, sind wir uns da komplett einig.
Am Ende muss verantwortliche Politik Prioritäten setzen. Das macht nichts von dem falsch, was es hier an Argumenten gibt. Henry Kissinger hat gesagt, Außenpolitik bedeutet die Wahl zwischen schlimm und schlimmer. Nicht zwischen richtig und falsch und gut und schlimm, sondern zwischen schlimm und schlimmer. Und natürlich passt es nicht zu unserem Selbstverständnis, wie Erdogan seine Innenpolitik gestaltet, wie sich die Türkei positioniert und entwickelt. Das würden wir uns anders wünschen. Aber auf diesem Kontinuum, was es ja gibt, ist Freiheit ohne Rechtsstaat möglich. Ja, sicherlich nur eingeschränkt, aber Freiheit braucht noch viele andere Dinge, damit sie möglich ist. Und auch bei uns herrscht vielleicht keine hundertprozentige Freiheit. Also auf dieser Frage, wo auf dem Kontinuum bewegen wir uns da, finde ich, ist in der Prioritätensetzung im Moment eindeutig zu sagen, wir müssen uns vor Russland schützen. Und jeder, der dabei helfen kann, selbst wenn er nicht meinem Idealbild eines Demokraten entspricht, ist da sehr willkommen. Und ich will noch eins dazu sagen. Wir befinden uns ja in Europa, nochmal ganz zu schweigen von Amerika und der Türkei, nur in sozusagen dem Kern Europa, in einer ganz schwierigen, gefährlichen Situation. Wenn ich mir die gegenwärtigen Umfragen in Frankreich oder Großbritannien anschaue, ist es ja nicht sehr unwahrscheinlich, dass wir womöglich schon in wenigen Monaten in einer Konstellation aufwachen, wo auf einmal die transatlantisch prägenden Hauptstädte, Washington, Paris und London, eine ganz andere Vorstellung davon haben, wofür diese transatlantische Allianz eigentlich steht, was für eine Form von Rechtsstaat, Gewaltenteilung, Freiheitsbegriff da eigentlich verteidigt werden soll. Vor einem solchen Szenario würde ich jetzt sehr davor warnen, dieses Thema zu übersteigern, sondern lieber versuchen, pragmatisch zu sehen, wo können wir uns schützen, wo können wir zeigen, auch als Demokraten, als Verteidiger des Rechtsstaats, dass unsere Zusammenarbeit funktioniert und echte Ergebnisse erzeugt, weil das der Weg ist, auch die Demokratie zu stabilisieren und attraktiver wieder zu machen.
Da würde ich jetzt gerne noch einen draufsetzen. Dieser bevorstehende Gipfel in Ankara hat nicht als Hauptgegenstand zum Inhalt, wie kommen wir mit dem vermeintlichen Problemkind Türkei jetzt klar. Überhaupt nicht. Trump hat gesagt, er kommt eigentlich nur deswegen nach Ankara, weil er damit seinen Freund Erdogan Respekt bezollen will. Wäre das woanders, würde er der NATO gegenüber womöglich seine Verachtung ausdrücken, so sinngemäß. Also unser Problem ist jetzt überhaupt nicht die Türkei in ihrer inneren Verfasstheit, obwohl das alles richtig ist, was Sie ansprechen, also nochmal. Sondern unser Problem ist, wie bringen wir die Kuh vom Eis in den gegenwärtigen transatlantischen Beziehungen in der Trump-2-Administration, wo sehr viel vom Präsidenten ausgehend in die falsche Richtung in USA läuft, nicht so sehr vom Außenminister Rubio oder von Colby im Verteidigungsministerium. Und wie schaffen wir es, Putin gegenüber klarzumachen, es wird ihm nicht gelingen, die NATO aufzuspalten in ein USA, was sich unter Trump von Europa abwendet und in den verbleibenden Kakophoniehaufen der Europäer, die sich wieder mal nicht einigen können. Sondern wir müssen diesen Laden zusammenhalten und klar machen, wir werden der Ukraine weiterhelfen. Und weil wir befürchten müssen, dass Putin im Falle eines erfolgreichen Vorgehens gegen die Ukraine anschließend weitermacht, und zwar gegen NATO-Verbündete, Artikel 5-Verbündete oder auch EU 42.7 Lissabonner Vertrag-Verbündete, dass wir in dieser Lage, wir Deutschen, in der ersten Minute an nicht mehr irgendwie Unterstützer wären, sondern selber Kriegspartei. Und das gilt es zu verhindern und da ist dieser Gipfel sehr wichtig.
Muss man auch kurz erklären, beim Namen nennen, worauf Sie anspielen, ist, wenn Russland beispielsweise die baltischen Länder versuchen würde zu isolieren, also wirklich räumlich abzuschneiden, um sie dann unter Kontrolle zu bringen, da stehen unsere Truppen, da stehen deutsche Soldaten und die unserer Verbündeten direkt vor Ort. Also das ist der Konflikt,
glaube ich. Ja, es geht noch ein bisschen weiter. Der Punkt ist, die Ukraine hat keine Verbündeten. Keine Verbündeten. Sie hat nur eine ganze Reihe westlicher Unterstützer, Helfer, die ihnen materiell und materiell und mit Geld und guten Worten helfen. In der NATO haben wir Deutschen 31 Verbündete, denen wir zu Beistand nach Artikel 5 Nordatlantikvertrag verpflichtet sind. In der EU haben wir 26 Verbündete, denen wir nach dem Lissabonner Vertrag nach 42.7 noch mehr verpflichtet sind zu helfen und zu unterstützen. So. Und das hätte zur Folge, dass am ersten Kriegstag, wenn Putin mit kleinen grünen Männchen oder mit richtigen Panzerverbänden in Litauen einfällt, die deutsche Panzerbrigade 45 im Kampf stünde. Und wir wären im Krieg. Am Nachmittag des ersten Tages würde es auch in Deutschland zu Kampfhandlungen kommen. Und das ist der Bevölkerung in weiten Teilen nicht bewusst.
Das ist das, was ich meinte. Jetzt muss man allerdings sagen, Sie haben eben schon angesprochen, der schwierige Verbündete momentan ist natürlich nicht die Türkei, sondern aus unserer Sicht Amerika. Was macht denn Europa? Europa rückt enger zusammen durch Amerika. Könnte man jetzt sagen, hat Trump sogar was erreicht in unserem Sinne.
Ja.
Gleichzeitig geht Europa aber hin und überlegt sich, was können wir Amerika bieten, damit Amerika an Bord bleibt.
Ja, das
Wenn ich diese Denke jetzt mal auf die Türkei übertrage, müssen wir uns nicht auch mehr fragen, was sind die Interessen der Türkei? Und was müssen wir der Türkei bieten, wenn wir umgekehrt was dafür haben wollen, nämlich nicht nur die militärische Unterstützung, sondern möglicherweise auch ein näher Heranrücken an unsere Werte? Was müssen wir der Türkei bieten, damit sie ihre Ziele erreicht?
Also wir haben ein gemeinsames Interesse aller Europäer, und da zähle ich die Türkei auch mit dazu, nämlich dass wir die Lücken, die jetzt durch den teilweisen Abzug von amerikanischen Kräften und Fähigkeiten aus Europa, was jetzt in Ankara unterschrieben werden wird auf höchster Ebene, und wir kennen ja die Zahlen, worum es geht, dass wir diese Lücken gemeinsam kompensieren. Dafür geben wir jetzt eine Menge Geld aus. Dafür haben wir gerade unser Sparschwein geschlachtet.
Ja. Gut, aber die wird die Türkei nicht kompensieren. Das ist unsere
Nein, die Aufgabe, wird die Türkei, aber die werden alle Verbündeten kompensieren müssen, indem alle Verbündeten die Steigerung von 2% vom BIP für Verteidigungsausgaben auf 3,5% vom BIP für Verteidigungsausgaben bis Mitte der 30er Jahre implementieren müssen, also umsetzen müssen. Und die Deutschen gehen da mit gutem Beispiel voran. Und die Türkei hat übrigens auch was davon, weil wir die Luftverteidigung im Schwerpunkt hochfahren. Und das ist das, was die Türken von uns in den letzten Jahrzehnten immer als erstes haben wollten. Seit Anfang 1990 gegen Irak wollten sie vor allen Dingen deutsche Patriots haben. Und zwar bis zum geht nicht mehr. So, zum Beispiel. Und in diesem Sinne bieten wir der Türkei was für ihre Sicherheitsinteressen, wenn bei ihnen eine konkrete Bedrohung auftritt. Und das ist in dieser Zentrallage, in diesem Pulverfass Nahe Osten immer wieder gut möglich und hat sie auch schon ein paar Mal gegeben. Und umgekehrt erwarten wir von der Türkei als NATO-Verbündete, dass sie ihren fairen Anteil an den gestiegenen europäischen Lasten trägt. Und mit alledem gemeinsam haben wir die gute Hoffnung, wenn wir das wirklich alles umsetzen, wie versprochen, dass wir dann auch die Amerikaner im Bündnis halten und die Amerikaner die Dinge weiterhin beistellen, die wir als Europäer nicht so ohne weiteres ersetzen können. Insbesondere nicht die nukleare Abschreckung.
Kurzfristig jetzt beim Gipfel selbst sind es, denke ich, drei Dinge, die wir der Türkei konkret zugestehen geben müssen. Das erste ist, dass Erdogan dort eine Riesenbühne bekommt, die er bespielt, wo er der Regisseur ist, wo er die Bilder bekommt, die er haben will, die zeigen, diese Türkei, dieser Herrscher ist auf Augenhöhe mit dem freien Westen. Das dann doch eine Kröte, die wir schlucken müssen, weil es den Zusammenhalt der Allianz ermöglicht. Und das ist für uns im Moment die Priorität Nummer eins. Das zweite wird sein, wir müssen der Türkei zubilligen, dass die Südflanke eine Rolle spielt, dass die NATO sich nicht nur mit Russland befasst, sondern dass auch die Themen von Nahost, Mittelmeerraum in ihrer ganzen Vielfalt sicherheitsrelevant sind und von der NATO und uns ernsthaft adressiert werden müssen. Und der dritte Aspekt wird sein, auf diesem Gipfel wird ein klares Signal erwartet seitens der europäischen Rüstungsindustrie, dass sie zeigt, dass sie in der Lage ist zu liefern, dass sie die Grundlagen für all das schafft, was in unseren Verteidigungsplänen gerade mit viel Geld ermöglicht werden soll.
Ja.
Und in dieser europäischen Rüstungsindustrie hat die Türkei ihren Platz, ob EU-Mitglied oder nicht. Und das müssen wir deutlich machen und ihr ermöglichen.
Müssen wir dann auch die türkische Rüstungsindustrie oder der türkischen Rüstungsindustrie unsere Märkte öffnen? Weil da hat die Türkei ja ein ganz großes Interesse dran.
Da, wo sie gut sind und sich am Markt gut behaupten können, selbstverständlich.
Ich glaube, wir müssen aber auch da stark aufpassen, dass wir in keine Abhängigkeiten geraten. Und ich glaube, was natürlich so ein bisschen so ein vielleicht auch abgedroschenes Allheilmittel ist, aber egal worum es geht, ob es um die Beziehung mit der Türkei innerhalb der NATO geht, ob es um die Beziehung mit den USA geht, ob es darum geht, auch mit anderen Mittelmächten neue Partnerschaften aufzubauen, gerade im Bereich Sicherheit. Was Partner von Europa brauchen, ist, dass wir deutlich stärker sind und dass wir deutlich größere Unabhängigkeit erreichen. Dazu gehört einerseits die Kohärenz in Europa, aber dazu gehört eben auch unsere Fähigkeiten. Und deswegen würde ich gerade bei Punkt 3 mitgehen, dass es jetzt an Europa ist, zu zeigen, zu was wir in der Lage sind, dass wir in den letzten Jahren stark aufgeholt haben, und zwar in allen Dimensionen, inklusive der politischen. Und da gehört für mich aber eben auch dazu, dass man Glaubwürdigkeit und Kohärenz zeigt und seine Doppelstandards, soweit wie es geht, begrenzt.
Wir haben nur noch gut 2 Minuten, deswegen gerne in ganzer Kürze von jedem von Ihnen. Mich würde zum Schluss interessieren, wenn Sie in die Zukunft gucken, es wird eine Türkei nach Erdogan geben. Macht Ihnen das eher Sorgen oder Hoffnung?
Eindeutig Hoffnung.
Also ich kann nur sagen, wir sollten uns nicht zu viel Wunschdenken auf den Tisch legen. Wir werden einfach aufgrund technologischer Rückständigkeit in Schlüsselbereichen und weil wir zu lange einfach Trittbrett gefahren sind und das jetzt alles bei einem 5000 Meter Lauf auf den letzten 800 Metern aufholen müssen im 400 Meter Tempo, nicht? Also hechelnd. Wir werden noch lange von den Amerikanern abhängen, beim 6. Generationskampfflugzeug, im Weltraum, mit all den Enablern und Force Multipliern, die nur die Amerikaner in der Qualität haben. Und in Feldern, wo wir das europäisch können oder auch mit der Türkei zusammen in Einzelbereichen wie Drohnen es auf die Beine kriegen, können wir froh sein, wenn wir da weit kommen. Aber es kann nicht darum gehen, jetzt drüber nachzudenken, wie wir in den nächsten 3-4 Jahren so unabhängig und autark wie möglich von den USA werden. Das wird sich so nicht machen lassen.
Ich sehe in all diesen Herausforderungen die Chance, als Deutschland und Europa unsere Rolle in der Welt neu zu definieren. Und deswegen würde ich sagen, unterm Strich Hoffnung.
Mit Hoffnung gehe ich gerne aus der Sendung. Vielen herzlichen Dank fürs Mitdiskutieren an Sophie Lilly Stoffel, an Dr. Patrick Keller und an Rainer Meyer zum Felde. Vielen herzlichen Dank Ihnen und Ihnen allen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.